Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, die Kamera läuft. Thomas Gust.
Hallo.
Buchkunst Berlin. Wenn du dich kurz mal vorstellen würdest, für die, die vielleicht hier noch dann gleich zuhören werden.
Ja, mein Name ist Thomas Gust. Vom Verlag und der Agentur und Galerie Buchkunst Berlin, die ich gemeinsam mit der Fotografin und Gestalterin Anna Droger seit 2018 betreibe, die Galerie ein bisschen später. Ich bin Dozent für Fotobuchgeschichte, Fotobuchgestaltung und Fotogeschichte an der Ostkreuzschule für Fotografie. Ja, soweit. Mehr ist in so einer Lebenszeit auch kaum zu schaffen. Und ich bin hier am Stand des Deutschen Fotobuchpreises auf der Frankfurter Buchmesse. Schön, dass ihr alle da seid. Ich habe jetzt eine kurze Gelegenheit, eine Buchpublikation meines Verlages Buchkunst Berlin vorstellen zu dürfen, was nominiert ist zwischen so vielen großartigen Fotobüchern. In Limbo von Florian Bachmeier.
Ja, und da haben wir ganz kurz schon die Stimme von Thomas Gust gehört. Jetzt aber erstmal eine kleine Begrüßung, bevor wir mit dem Interview weitermachen. Moin Moin und herzlich willkommen zur 7. Staffel von Fotografie Neu Denken und zu einer weiteren Ausgabe von unserem Fotobuch-Talk auf der Frankfurter Buchmesse. Zwischen dem 18. und 22. Oktober 2023 hatten wir auf unserem Stand auf der Buchmesse in Frankfurt viele interessante Menschen zu Gast. Unter anderem den Berliner Verleger Thomas Gust von Buchkunst Berlin. Das Buch, was gerade schon angesprochen wurde von Thomas, In Limbo, hat mittlerweile die Silbermedaille in der Kategorie 3 Bildband künstlerische Fotografie bekommen. Damals, als wir darüber sprachen auf der Frankfurter Buchmesse, war es nur, in Anführungsstrichen, nominiert und lag dort im Regal. Da war noch nicht ganz klar, welche Medaille es bekommen würde. Es wurde Silber. Herzlichen Glückwunsch hier nochmal von uns an dieser Stelle. Ja, apropos Deutscher Fotobuchpreis, das Teilnahmeformular ist seit dem 15. April 2024, also seit wenigen Tagen online, unter www.deutscherfotobuchpreis.de. Wir freuen uns auf eure Einreichungen. Ja, kurz zu Thomas Gust. Thomas Gust wurde 1972 in Bautzen geboren. Von 1989 bis 1993 machte er eine Ausbildung zum Schrift- und Grafikdesigner an der John Hartfield School in Berlin-Wandlitz. Von 1998 bis 2004 studierte er dann Bühnenbild an der Kunstschule in Berlin-Weißensee und assistierte von 2004 bis 2005 am Burgtheater in Wien. 2015 gründete er gemeinsam mit dem Fotografen Joe Dilworth die Fotobuchhandlung und Galerie Bildband Berlin. Seit 2017 ist er Dozent für Fotobuchgeschichte, Buchgestaltung und Fotografiegeschichte an der Ostkreuzschule für Fotografie in Berlin und Gastdozent an verschiedenen Hochschulen, wie zum Beispiel der Universität der Künste in Berlin, Fachhochschule Dortmund und der Cambridge School of Art, ARU, in Cambridge. 2018 gründete er gemeinsam mit Anna Droger den Fotobuchverlag Buchkunst Berlin und leitet mit ihr gemeinsam seit 2021 die gleichnamige Galerie. Thomas Gust ist seit Ende der 1990er Jahre ebenfalls als Fotograf tätig. Zitat: Buchkunst Berlin ist ein Unternehmen für die kreative und konzeptionelle Entwicklung von Fotobüchern und darüber hinaus. Ja, und lass uns mal jetzt reinhören, worüber wir auf der Frankfurter Buchmesse gemeinsam gesprochen haben. Meine erste Frage war damals, wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, einen Fotobuchverlag zu gründen? Hören wir mal rein.
Ich habe Ende der 90er angefangen, richtig intensiv Fotobücher zu sammeln, das als mein Medium zu entdecken. Und das hat sich halt immer mehr verfeinert. Irgendwann habe ich eine Fotobuchhandlung und Galeriespace Bildband Berlin gegründet. Irgendwann habe ich angefangen, über Fotobücher Vorträge zu halten, weil ich nicht nur einen Transportbehälter für Bilder vor mir sehe, sondern ich denke, dass das Fotobuch ein komplett eigenständiges Medium ist in seiner Erzählstruktur, mit einer eigenständigen Form von Sprache, die am Ende auch ähnlich wie Theater ein Illusionsapparat ist mit einer eigenständigen Form von Wahrheit. Und das ist ein aufregendes Modell, wenn es nur noch großartige künstlerische Arbeiten gibt, die man in so ein Buch packen kann. Aber ich glaube auch, dass jede Arbeit ein eigenes Konzept und eine eigene Ästhetik haben muss, um sich zu entfalten in seiner ganzen Vielfalt.
Jetzt sprichst du es gerade an. Ich habe in deiner Biografie gelesen, du hast Bühnenbild studiert in Berlin-Weißensee, ja. Deswegen Theater ist für dich ja ein wichtiger Bestandteil gewesen in deiner Entwicklung als Künstler, als Mensch. Siehst du da eine Verbindung? Du
hast absolut, es schon absolut. Ich glaube wirklich, also ich denke auch, dass es kein Zufall ist, dass das Buch mit dem Buchdruck, der Tiefenraum als auch ein Machtinstrument und die Tiefenraummalerei und natürlich das Theater alle in der Renaissance entstanden sind. In der ersten Moderne eigentlich. Mit Kartografie, mit den ganzen anderen Entwicklungstendenzen, die dazugehören. Und die Fotografie ist halt ein bisschen später dazu gekommen, weil erstmal die Chemie getrödelt hat, wahrscheinlich mit der Alchemie eine ganze Weile. Aber am Ende ist es die Frage, ob diese Qualität, die das Fotobuch hat, eine eigenständige Erzählform zu sein, die das Foto ist eine verschlüsselte Metapher, das ist wirklich, das muss man halt entschlüsseln, wenn es keinen Untertitel hat. Das ist die Qualität aber auch, die so ein Bildband, der nur aus Bildern besteht, haben kann. Und das ist auf jeden Fall aufregender als Netflix. Aber irgendwie sind die Machtverhältnisse dann doch andere. Genau. Aber für mich ist es wahnsinnig aufregend, wenn zurück zur Frage zu kommen, Bücher zu schaffen, die diese Erzählform beinhalten. Für mich ist das wirklich ein theatraler Raum, in dem Menschen aufeinanderprallen, in dem Geschichte aufeinanderprallt, in dem man eine Belichtungszeit auf 200 Jahre ziehen kann im Buch. Eine eigenständige Form von Erzählung und Wahrheit. Das auszuprobieren ist halt ein Privileg und ist eine ganz große Leidenschaft. Aber ich betrachte das wirklich tatsächlich oft wie ein Bühnenstück, ein Fotobuch in seiner Abwicklung.
Also das einzelne Buch dann quasi wie ein Theaterstück?
Ja, die Bildsequenz tatsächlich. Also ich glaube, Bildsequenzen und Geschichten erzählen, die haben einen dramaturgischen Bogen, haben retardierende Elemente. Und ich glaube auch, dass es nicht nur so sein muss, dass Bilder auf einer Doppelseite praktisch nur bildimmanent sich austauschen können über Form, über Farbe. Ich denke, dass es auch die dritte Stufe gibt, dass zwei Bilder zusammen, wie das ja Jean-Luc Godard so schön gesagt hat, ein drittes Bild ergeben. Und ich glaube tatsächlich, dass zwei Bilder auf einer Seite eine Geschichte erzählen können, die der Fotograf so nie gedacht hat, die er innerhalb von verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten fotografiert hat. Die kann ich wie ein Regisseur zusammensetzen. Und mal hier liegt gerade so ein Buch, um mal so ein Beispiel zu kommen, in Limbo von Florian Bachmeier, wo ich das große Vergnügen hatte, dieses Buch herzustellen. Hier haben wir sehr viele Bilder gegenübergesetzt, die an völlig verschiedenen Orten entstanden sind, mit einer gewissen Radikalität, wo es uns darum ging zu zeigen, dass die Leute, die für Russland in der Krim 2014 demonstrieren, dann ein Jahr später in diesen Trümmern wohnen, zum Beispiel. Oder dass halt ein Automechaniker, der ein Bein verliert, nur noch auf seinem Sofa liegt, während dann die Front anwächst, in seine Wohnung zu wachsen. Das sind, wo wir so Geschichten erzählt haben, die aus Übergängen funktionieren, wo jemand muss im Winter in Stegland gehen, weil ansonsten da ist halt immer Hochwasser in der Ukraine und dann sehen wir ein Bein, das ist das gesunde Bein und dann sehen wir einen Mann, der in seinem Zimmer liegt, halb angeschnitten und die Front wächst über seinen Teppich in sein Zimmer rein. Der war ein Automechaniker und da kam die Granate und jetzt ist er halt jemand, der auf dem Sofa liegt und von der Front träumt. Diese Aufnahmen von Florian Bachmeier sind zwischen 2013 und 2021 entstanden und das war ein Buch, was wir unbedingt machen wollten.
Der Ukraine-Krieg war noch nicht da?
Genau, der ist nicht wahrgenommen worden so richtig. Das war für uns ein wichtiges Thema. Schon vorher, wir hatten ein Buch über die Ukraine in den 40er Jahren von dem deutschen Bauhausfotografen veröffentlicht, Das Auge des Krieges. Und wir haben lange mit Florian gearbeitet. Es war am Anfang die Idee, ob wir eine Sequenz machen für ein Buch, was er selbst veröffentlichen will. Und es waren so viele Bilder. Er hat angefangen 2013, 14 vor Maidan in der Ukraine zu fotografieren. Dann entstand ja sofort mit der Annexion der Krim diese Front. Und irgendwann 21, als wir das Buch gemacht haben, gab es schon über 13.000 Tote. Aber es gab auch Olympia, es gab die Corona-Pandemie und das Thema war so vom Tisch gefühlt. Und die Bilder, die wir gesehen haben, haben uns extrem berührt und das war für uns natürlich auch eine Zeitverbindung.
zu den 40er Jahren, über die wir gerade ein Buch veröffentlicht hatten mit Dieter Keller, Das Auge des Krieges. Und wenn man diese Bilder sieht von Schicksalen von Menschen, die, und das ist irgendwie 4 Stunden weit weg, also ich kannte noch ziemlich viele Leute, die sind zu Raves nach Kiew geflogen am Wochenende, während im Süden halt die Leute erschossen worden sind von Snipern, wenn sie in die Schule gegangen sind. Und diese ganzen Schicksale, da wollten wir dieses Buch bringen, und es war relativ schnell klar, dass wir kein normales Fotobuch machen wollten, wo die Bilder nebeneinander stehen, sondern dass das Ganze wirkte, als ob alles im selben Moment passiert, als ob 8 Jahre im selben Moment fliegen. Und dann haben wir überlegt, dass wir eine permanente Filmsequenz eigentlich entwickeln wollen aus dem Buch, die sich auch wie so ein filmischer Abspann praktisch so permanent wie so eine Filmsequenz abrollen kann. Wir haben alle Bilder über die Seite gedruckt. Man muss doch einen Fotografen finden, der das zulässt, dass jedes Bild praktisch geschnitten wird. Und dadurch haben die Bilder eine ganz andere Qualität gekriegt. Man kam halt nicht mehr raus. Es gibt keinen Stopp, das Buch geht so durch. Es gibt keine Texte. Man kann ja auch dem Himmel nicht Stopp sagen und das anhalten, das Bild, wenn die Bomben vom Himmel fallen. Das geht ja immer weiter. Am Ende gibt es einen Text in Ukrainisch, Englisch, Deutsch nach dem Buch von Katharina Mischenko, die auch die Medusa-Gruppe gegründet hat. Und damit sind wir eigentlich so wirklich in diesen Konflikt so richtig reingeraten. Das Buch ist auch vor dem Total Score War, also bevor dem richtigen Kriegsbeginn im Februar, schon erschienen. Am Anfang war es ziemlich schwierig, und mit Kriegsbeginn ist es wahnsinnig besprochen worden. Ist jetzt, glaube ich, auch so gut wie vergriffen. Also es gibt noch ein paar in der Auslieferung, aber das Buch ist eigentlich vom Markt schon. Und das war für uns auch wichtig, was zu schaffen, was diese Vielschichtigkeit hat, was diese verschiedenen Erzählperspektiven hat. Und was, wir sehen Flüchtlinge mit ihren Kindern, und wir sehen Kinder, die Söhne sein könnten, die im selben Tag an der Waffe ausgebildet werden, hinter der Front. Wir sehen Schulen, in denen dieser Totenkult stattfindet, in denen die Helden des Toten Weltkrieges hängen. Also ich glaube, dass wir alle in Gesellschaften leben, die auf den Schultern von Toten stehen. Und die Gesellschaften ziehen ihre Kraft aus den Toten. Und das ist gerade aktuell wie nie, also denke ich. Deswegen machen wir solche Bücher.
Es kommt ja noch an, wie die zu Tode kommen, ne? Das meinst du, ne?
Ja, genau. Genau. Ich glaube wirklich auch, dass es da energetische Sachen gibt, die damit ganz sehr zusammenhängen, und dass sich das in diesen Büchern noch manifestiert. Und ich bin froh, dass es eine Institution wie euch gibt, weil einfach es immer schwieriger wird, in einem klassischen Buchhandel politische Inhalte zu bringen. Weil es natürlich die Buchhandlungen sehen müssen, dass sie verkaufen, und dass sie sozusagen auch das, was sie jetzt an Verlust über diese ganzen letzten 2 Jahre ja auch so mit eingefallen haben durch die Pandemie, durch den Kriegsbeginn. Es gibt ja auch eine Verunsicherung. Es gibt ja auch finanzielle Schwankungen im Markt. Aber die Politik hört nicht auf, die Kriege hören nicht auf. Es ist wichtig, eine Sichtbarkeit dafür zu erzeugen. Und die Sichtbarkeit muss analog sein in den Buchhandlungen. Wie soll so ein Buch digital erklärbar sein über die Doppelseiten? Das ist halt nicht möglich. Das wäre wie eine Flasche Wein zu beschreiben, ohne das Bouquet richten zu können. Das ist halt so ein analoges Medium. Und das ist die Frage der Zukunft. Nicht nur die politischen Inhalte, sondern auch natürlich, wie wir dieses wirklich zutiefst analoge Erzählmedium in ihrer digitalen Repräsentation eigentlich sozusagen überhaupt zu den Leuten bringen können. Und nicht nur zu den Leuten, die in der Fotobubble jedes gute Buch kaufen, solange wie sie können, bis sie an ihr Auto verkaufen, um sich Fotobücher zu kaufen, also die Fotobuch-Junkies, die wir alle sind, sondern die Leute, die in der Gesellschaft damit nicht in Berührung automatisch kommen, die nicht zur Frankfurter Buchmesse oder zum Fotofestival nach Aarau fahren. Wie erreichen wir die? Das geht nur über den stationären Buchhandel.
Oder über die Messe wie hier.
Ne? Aber nicht jeder kann ja am Donnerstag, Freitag hierher fahren, nee, oder am Wochenende. Gerade Familien. Aber es gibt überall eine Buchhandlung. Aber es muss für die Buchhandlung einen Anreiz geben, solche Bücher zu verkaufen, statt noch 5 Lindberg oder was auch immer toll ist, noch so in der Landschaft. Aber sich deutlich besser verkauft. Hunde, Katzen, Mode. So, das wird nicht die Zukunft sein, wenn wir das Medium bewahren wollen, denke ich. Oder überhaupt in die Gesellschaft bringen.
Aber nicht jeder will sich damit beschäftigen, oder?
Das ist richtig. Aber ich denke, es gibt Verführung. Ich glaube zutiefst an Verführung und Verwandlung, ja, im Sinne von Canetti, im Sinne von Theater. Ich glaube das zutiefst. Und das, die einfachsten Dinge sind die schönsten Momente, die am tiefsten gehen, die Menschen nie vergessen. Also ich habe auch eine Buchhandlung geführt und kann das bestätigen, dass nette Menschen kommen in die Buchhandlung und suchen ein Geschenk für ihren Chef, um den zu beeindrucken. Und haben jetzt eine Fotobuchsammlung, weil sie einfach gesagt haben, wow, ich kann selber entscheiden, wann ich dieses zuklappe und was ich dabei denke. Also es ist das einzige Medium, was ich so selber mir Geschichten ausdenken kann. Aber man muss echt Arbeit an der Basis betreiben, man muss es denen erklären. Eigentlich müssen Buchhändler einen Anreiz kriegen, diese Bücher sich darüber zu informieren, zu lernen und zu verkaufen.
Gehst du dann in Buchhandlungen?
Ich gehe immer in Buchhandlungen, ja. Natürlich. Also ich habe mich, also natürlich mit unseren eigenen Büchern in jeder Stadt. Gerade war ich in München in der Buchhandlung Werner, aber in Paris natürlich.
Funktioniert aber, das? Also gibt es dann Buchhandlungen, die sagen, okay, komm,
ich ja, will dich auch? Also ich gehe natürlich erstmal natürlich in die schon spezialisierten Buchhandlungen, aber mit vielen Büchern und Themen, die wir haben, gehen wir in klassische Buchhandlungen. Da geht es, glaube ich, eher dann um auch Modelle wie, kriegen Sie eine Kommission, haben wir einen Vertrieb und solche Geschichten. Dürfen Sie das ausprobieren, was natürlich schwierig ist, weil da hat man mehr Arbeit mit den Listen, als überhaupt die Bücher in den Handel zu bringen.
Ja, das scheint ja unheimlich kompliziert zu sein.
Das ist sehr kompliziert. Man muss die Leute sehr ermutigen. Aber wenn man erfolgreiche Bücher macht, dann glauben die Leute auch dran, die Buchhandlung. Ich denke schon. Die Gefahr ist eher, das sehe ich so, dass die Buchhandlungen immer nicht mehr selbstbestimmt sind, sondern dass sie sich auf Prinzipien und Maschinerien verlassen, die ihnen das Gefühl geben, dass sie zumindest ihre Buchhaltung finanziell safe durch die Jahre kriegen. Aber dann ist es halt nur noch eine Auswahl von Büchern, die man über Nacht bestellen kann. Und ja, also diese Fachbuchhandlung, wo jemand selber unterwegs ist, auf Messen im Internet, um Bücher zu finden, die wichtig sind oder die eine Relevanz haben oder die einfach besonders sind, die jetzt nicht über KNV oder Libri zu finden sind, die sich dafür entscheiden, nicht noch 10 Bücher von Frau C. zu verkaufen, sondern lieber 2 von Hannah Mordig, von Sexarbeiterinnen in Stockholm. Ne, die so am Ende ihrer Karriere und des Lebens schon sind. So eine wunderbare Porträtarbeit, was nicht unbedingt gleich zu verkaufen ist, glaube ich. Und dasselbe kostet wie ein wunderbarer Bildband, wo man letztes Jahr im Urlaub war. Aber die Frage ist ja, wovon wir kulturell und geistig leben wollen und wie wir Gesellschaft gestalten wollen. Und dafür braucht es Bücher mit einem politischen Inhalt und mit einer Gestaltung, die zeitgenössisch ist am Ende. Wobei man auch sagen muss, es gibt viele Fotobücher, die einfach klassisch gebaut sind, weil sie ein klassisches Material transportieren. Das machen wir, unsere neuen Bücher mit Thomas Höpker zum Beispiel, sind sehr klassisch, aber das sind halt auch Schwarz-Weiß-Szenen aus den 50ern. Ich glaube, dass wirklich jeder Inhalt hat auch ein bestimmtes Konzept der Anmut nach außen. Und ich glaube, es ist schwieriger, klassische archivale Serien in einem zeitgenössischen Design zu verkaufen. Das funktioniert für mich schwieriger, als das jetzt in ein Buch zu packen, was vielleicht auch von William Klein von 1958 sein könnte. Da habe ich auch mehr Kicks dabei. Ich wollte immer schon mal so ein Buch machen.
Ja, ja. Ich hatte ja schon das Vergnügen, das Italia-Buch von Thomas Höpker mir ansehen zu dürfen. Sehr, sehr schön.
Ich habe es auch hier, aber ich haue es jetzt nicht raus, nee, weil das zeigen wir nächstes Jahr.
Genau, nächstes Jahr. Und da kommen ja auch, du planst wie viele Bände mit Thomas Höpker?
Das weiß ich noch nicht, aber, okay. Aber es ist tatsächlich so, dass es ein in meinen Augen unergründliches Archiv. Ja. Thomas Höpker hat über 6 Jahrzehnte fotografiert und mehr als 4 Jahrzehnte rein fotojournalistisch. Das heißt sozusagen, von Hongkong oder aus Paris zu kommen, 400 Dias, also Kodachrom oder Ektachrom, positive in eine Box zu machen, 50 zum Verlag zu schicken oder zur Zeitung, zum Stern. Die drucken dann 7, 8 und dann ist er halt auch schon wieder woanders. Dann ist er schon wieder in Malaysia oder in New York. Und dann am Ende eines so reichen Fotografenlebens stehen da halt irgendwie so gefühlt 150 Boxen. Mit obskuren Beschriftungen, Polen 59, Zirkus Krone, Abriss 59, Farbe München. Und da fängt das an und geht bis 89. Und für jemanden wie mich ist das natürlich so Schnappatmung und Aladdins Höhle. Und dann so langsam ganz vorsichtig anzufangen. Und dann kommt das erste Dia aus dem Scanner und eine Frau im Regenschirm, die durch den Regen von Paris geht, wie bei Soul Leiter von 1961. Und dann ist man schon so glücklich und hat eine Gänsehaut. Das ist ganz toll. Und das wird eine Riesenaufgabe und ich glaube, das nächste Buch kommt aus Irland, Farbe Irland. Eine ganz, ganz, ganz ruhige, ultraschöne Arbeit, über die Thomas Höpker gesagt hat, das waren die 14 unaufgeregtesten Farbseiten, die der Stern je gemacht hat. Höpker kam von einer langen Reportage über eine Hungerkatastrophe in Äthiopien und wollte eigentlich, glaube ich, erstmal eine lange Pause machen mit Fotojournalismus. Und daraufhin hat Gielhausen reagiert und der Stern hat ihm sofort gesagt, pass auf, wir haben was für dich, Irland. 4 Wochen, 5 Wochen, einfach fahr mal nach Irland, nach Dublin und mach mal Bilder. Verlorene Paradiese, zusammen mit Wolfgang Hildesheimer, der Schriftsteller. Und ist dann 2-mal hingefahren, nochmal 74. Und das ist ein riesengroßes Archiv aus Diapositiven, die wir jetzt so im Buch gestalten werden, was extrem poetisch wird. Voller Farbe, voller Licht und ziemlich viel Arbeit an Klasse, glaube ich. Freue ich mich drauf. Aber das ist, wie gesagt, der Anfang. Es gibt noch 120 andere Kisten.
Wie alt ist Thomas Höpker im Moment?
Thomas Höpker ist 87 Jahre alt geworden dieses Jahr.
Wann hat er angefangen? Du hast es ja gesagt, 1957,
mit 55 hat er seine erste richtig offizielle Serie gemacht. Hatte schon Ausstellungen und Zeitungsartikel, hat aber mit 14 schon angefangen zu fotografieren. 1936 geboren.
Also sprechen wir fast von 70 Jahre
Fotografie. Genau. Das ist wirklich verblüffend. Der hat so kleine Fotobuchalben aus seiner Schulzeit, wo er eigentlich zwischen 14 und 16 Surrealismus, Fotomontagen, Collagen und Reogramme komplett abarbeitet. Die sind da alle drin. So, fotografiert nur ein Stück ab mit der Plattenkamera und ist nur in der Dunkelkammer. Das schließt er mit 16 ab, geht raus, macht Streetfotografie, Otto Steiner, surreale, subjektive Sachen. Ist wirklich verblüffend. Und mit 18 nach dem Abitur geht er sofort nach Italien und entwickelt seine humanistische Streetfotografie. Kann von zu Hause weg, bleibt wochenlang weg, kann durch das Land reisen und macht 10.000 Negative. So. Und dann ist er eigentlich der komplette Fotograf. Der Höhepunkt dieser ersten Entwicklung ist dann 63, die berühmte USA-Serie, der Roadtrip für Kristall. Aber diese Entwicklung lässt sich so gut zu verfolgen. Der ist so, es gibt ja so Leute wie Stephen Shore oder Mozart, die so früh vollendet schon tolle Sachen machen. Das war halt bei den Detailbildern so eine Erfahrung, dass es eigentlich echt schwer war, Dinge wegzulassen. Aber man kann jetzt auch kein doppelt so dickes Buch von 400 Seiten machen. Aber es ist so viel fantastisches Material da schon dabei.
Das wollte ich dich noch fragen. Wie ist das mit dem Editing? Wie wichtig ist das Editieren dann von Bildern?
Fröhliche Wissenschaft. Extrem lustvoll, extrem anstrengend. Und es hat eine hohe Verantwortung, weil wir ja auch mit zusammen natürlich mit Höpkes die Entscheidung treffen, ob dieses Bild veröffentlicht wird. Das heißt ja auch, das wird ein Magnum-Foto. Das heißt, das wird ein Print, der zu verkaufen ist. Und dann muss man auch natürlich mit den Höpkes darüber reden. Aber dieses Werk hat eine so große Kraft, humanistische Qualität. Es ist so menschlich auch und gleichzeitig so klar und gut und präzise komponiert und fotografiert, dass die Entscheidung leicht ist. Und es gibt immer wieder auch natürlich Anmerkungen von Thomas, wo er dann sagt, das Bild ist super, das nicht. So, also, und es gibt auch Dinge, die sich doppeln in Sizilien, wo man halt eine Prozession hat. Das sind 70 Filme. Thomas Höpke hat ja auch eine ganz große Qualität in seinen Füßen gehabt. Es gibt kaum jemanden, mit tänzelnden Schritten nähert er sich irgendwie den Objekten und ist die Fliege an der Wand, die eigentlich nicht erkannt wird, obwohl er fast 1,90 glaube ich ist. Und Höpke, da gibt es diese eine Prozession 1959 in Sizilien, so eine Wallfahrt. Die fängt morgens an, dass die ganzen Bauern der ganzen Gegenden ziehen quer durch die Insel einen Tag lang zu einer Kirche. Und Höpke ist hinten, er ist vorn an dem Zug, der fotografiert aus der Mitte, irgendwann nur noch so Hände mit Objekten und Schuhen, kaputten Krügen. Und dann ist er am Abend, fotografiert er auf dem Platz, wie die Leute ein Riesenfeuer anzünden. Und dann habe ich mal gezählt, das sind über 70 Filme. Das Gewicht von 70 Filmen in einer Tasche, zwei Leica MP-Kameras, Sizilien, Sommer, mittags, also von früh bis mittags, ja. Immer durch diesen Zug durch. Also ich habe hier diese Negative, wo der immer ist. Also ich wäre schon mittags zusammengebrochen. Und das ist ein Teil dieser 10.000 Bilder. Also ich glaube, der war in einer ganz positiven Art und Weise besessen von der Fotografie, von Bildern, immer. Ich habe ihn mal gefragt, was ist deine Lieblingsbeschäftigung? Und hat er gesagt, Menschen durch den Sucher einer Kamera beobachten. Das ist das Liebste, was er tut. Genau. Und das in Bücher zu verwandeln, ist das Liebste, was wir tun.
Jetzt hast du ja wunderbar die Arbeit von Thomas Höpke beschrieben. Wie ist das denn mit denen, die heute dann, ich weiß jetzt nicht, wie Florian Bachmeier, der war ja auch in meinem Podcast zu Gast, arbeitet er digital oder analog?
Florian Bachmeier arbeitet digital.
Ja, genau.
Hat auch analog fotografiert in den ersten Jahren in der Ukraine, aber der Großteil ist digital.
Genau, natürlich. Meine heute
aber auch Leica-Fotograf.
Siehst du da, gibt es da einen Unterschied oder würdest du sagen, da müssen wir nicht drüber reden, das ist quasi, die Besessenheit ist trotzdem oder die Vorgehensweise... Ich meine, die müssen halt keine 70 Kilo oder keine 10 Kilo Filme mehr mit sich rumschleppen.
Ich kann es nicht so genau sagen, aber bei Thomas Höpke ist das Phänomen, es gibt selten mehr als zwei Bilder von einem Motiv. Also es hat sich nicht jetzt 10 Bilder gemacht und eins ist gut, also eher wirklich ein decisive moment, so wie Cartier-Bresson das formuliert hat. Und bei Florian Bachmeier kann ich schwierig sagen, weil wir natürlich am Ende eine Auswahl gekriegt haben. Also wir haben jetzt nicht durch sein Bildarchiv gegangen, okay, sondern wir hatten irgendwann, ich glaube, jetzt mal zwischen 800 und 1000 Bildern, aus dem wir dann auf 300 langsam runtergeschwenkt haben und aus den 300 haben wir die Sequenz entwickelt. Im Buch sind, glaube ich, 160 am Ende. So ist es ja immer. Also man muss sich kürzer fassen, weil das Papier Geld kostet und Bäume auch leben dürfen müssen, sozusagen.
Und ich glaube auch, jede Bildstrecke und jede Sequenz hatte eine bestimmte Länge. Das ist wie beim Kinofilm. Wenn nach 2 Stunden echt immer noch nicht alles gesagt ist und es nicht vorwärts geht, dann geht man nach Hause. So.
Genau, oder vielleicht auch manchmal noch früher.
Nee, wie auch im Theater ist tatsächlich der dramaturgische Bogen. Man muss halt sitzen. Jedes Buch hat seine Länge, absolut. Genau. Aber ich glaube, Thomas Hapka ist Thomas Hapka. Niemand fotografiert so. Und Florian Bachmeier hat seinen eigenen Stil. Genau. Total. Ne? Bei Florian Bachmeier fanden wir wirklich, der hat sich sehr, sehr viel Zeit genommen, hat sehr lange mit den Menschen geredet, hat das sehr viel in Notizbücher gemacht, auch mit einer ganz großen künstlerischen Haltung. Während Thomas Hapka, also ich glaube, der kennt kaum seine Modelle. Also er ist ja der Typ, der an der Wand klebt, unsichtbar ist und sein Bild macht so. Aber Bachmeier kennt jede der Personen in dem Buch. Und nicht nur wegen den Persönlichkeitsrechten, sondern wegen der Geschichte dieser Menschen, die dann immer in dem Buch abgedruckt ist. Die ganz wichtiger Teil ist. Während Thomas Hapka jemand ist, der eigentlich ein Bilderfinder ist, der eigentlich in einem Foto eine komplette Geschichte erzählt, in einem Bild. Die sogenannte Autorenfotograf. Das ist Bachmeier auf eine ganz andere Art und Weise, mit einer anderen Eindringlichkeit wie Thomas Hapka.
Sehr schön. Fotobuchpreis, genau. Welche Bedeutung hat für dich der Deutsche Fotobuchpreis? Du bist ja jetzt, also wir haben es jetzt letztes Jahr übernehmen dürfen. Da warst du auch schon dabei mit einem Beitrag, da war ein Buch dabei. Und jetzt wieder. So, also
immer wieder. Wir haben das wirklich, wir sind darauf mega stolz drauf. Und ich weiß die Bedeutung des Deutschen Fotobuchpreises sehr zu schätzen. Das klingt jetzt ein bisschen anbiedernd, aber ich muss ehrlich sagen,
auch die Frage.
Alles Geld, was wir hatten und alle unsere Intensität haben in unser erstes Buch gesteckt, Berlin Mai 45. Wir haben auch den Verlag eigentlich nur wegen diesem Buch vom Kriegsende in Berlin mit einem gefundenen Archiv aus Moskau gegründet. Und dann haben wir den Deutschen Fotobuchpreis in Silber bekommen und haben dann auf jedes Buch händisch diesen Aufkleber gehämmert. Und das hat uns die Tür geöffnet in die Fotobuchhandlung nochmal, in die Buchhandlung. Auch natürlich Artikel in der FAZ oder so. Aber das war für uns persönlich so eine totale Bestätigung, dass wir was richtig gemacht haben, dass es einen Sinn ergibt, da rein zu investieren und nicht in eine Immobilie oder in einen großen Urlaub, sondern halt in dieses Medium. Und dass diese Serie, dieses Archiv ist auch wichtiger als wir selber. Das ist mittlerweile auch, denke ich, ziemlich bekannt. Es gab große Ausstellungen. Aber dieser Preis hat uns wirklich geholfen, das zu vermitteln. Dass wenn man auf unsere Webseite geht, dann ist da überall dieser silberne Button oder der bronzene Button. Wir haben mittlerweile schon, glaube ich, 4, 5 solche Buttons bei Büchern. Und ich sehe das auch im Katalog von Spectre Books. Dass jedes Buch von der Nominierung bis Gold ist da drin halt. Und das ist wichtig, weil das ist für den Fotografen auch wichtig. Für den Drucker ist es wichtig. Das ist wichtig, glaube ich, für das ganze Konstrukt, was ja irgendwie wieder in eine funktionale Ebene gebracht werden muss. Im Augenblick ist es ja ein Nullsummenspiel. Und wenn Buchhandlungen sehen, dass da so ein Button drauf ist, als das zu den schönsten deutschen Fotobüchern gehört und den Deutschen Fotobuchpreis gewonnen hat, dann gibt es vielleicht nochmal einen anderen Anreiz für jemanden, das in die Hand zu nehmen, sich anzusehen, als zu sagen, wow, Ukraine ist gerade nicht mein Thema. So. Ja, weil es dann doch was Besonderes. Und für uns, ich kann nur sagen, es ist schon so ein kleiner Euphorieschub. So. Wir zählen die Tage.
Ja, schön. Thomas, ich danke dir von Herzen für das Gespräch.
Danke, das ist ein großes Vergnügen.
Danke, dass du da warst. Wir warten auf jedes Buch von dir, ne? Dass es eingereicht wird demnächst wieder.
Wir sind schon und in der Produktion.
Vielleicht kommst du nach Regensburg, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, ob das irgendwie klappen kann.
Ich wünsche mir das sehr, ne? Zwischen den ganzen Terminen, die man so wahrnehmen muss. Genau. Werde ich das versuchen.
Weil das wäre jetzt auch noch, du warst jetzt oft in New York, ne, durch Thomas Hapka wahrscheinlich, der sitzt ja in New York, genau. Und das ist mit Sicherheit auch.
Ja, wenn dann New York, Paris, Regensburg.
Dankeschön.
So läuft es. So, hier. So
besser kann man es nicht zu Ende machen.
Ja, ich habe noch.
Wunderbar.
Genau, ich wollte euch auch nochmal danken für eure Arbeit, so ins kalte Wasser zu springen und hier so ein Ding hinzuhämmern. So ein Riesenstand mit so vielen tollen Büchern. Auch als Dozent an der Ostkreuz bin ich so froh, dass so viele Ostkreuzbücher hier sind, dass so ein breites Spektrum da ist, von tollen Independent Publishern wie Die Nacht bis hin zu jetzt großen Verlagen, die auch sehen, was auf was geht und wo vielleicht die Zukunft des Buches ist. Ihr seid ein Teil der Zukunft des Fotobuches, des Mediums, deswegen habe ich euch so gern.
Ja, lieber Thomas, das geht natürlich runter wie Öl. Vielen Dank für deine schönen Worte. Und wie gesagt, am 15. April 2024, also vor wenigen Tagen, ist das Teilnahmeformular online gegangen unter www.deutscherfotobuchpreis.de. Einreichen und mitmachen. Ja, und wer sich informieren will über die Arbeit von Thomas Gust, der kann sich informieren unter www.buchkunst-berlin.de oder aber auch natürlich unter www.thomasgust.de. All diese Informationen sind natürlich wie gewohnt in den sogenannten Shownotes zum Anklicken aufbereitet. Ja, und das war's mit einer weiteren Episode vom Fotobuchtalk anlässlich der Frankfurter Buchmesse 2023. Und, das darf ich hier schon mal anteasern, wir sind sehr stolz darauf, dass wir 2024 auch wieder auf der Frankfurter Buchmesse sein werden. Ja, und wie gesagt, am 15. April, vor wenigen Tagen, ist das Teilnahmeformular online gegangen auf www.deutscherfotobuchpreis.de und die Einreichungen können getätigt werden. Wir würden uns sehr darüber freuen. Ja, liked uns bei Facebook, folgt uns bei Instagram und Co. und bleibt gesund alle zusammen da draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Fotografie neu denken, der Podcast.